Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit einem Klassiker der US-amerikanischen Horrorliteratur. Michael McDowells Südstaaten-Schauerroman Die Elementare liegt erstmals in deutscher Übertragung vor. Zuerst aber zu einem etwas zahmeren Landsmann, Joey Goebel. Es ist vor allem eine Stimmung, die sich durch seine Romane zieht. Vier sind bisher auf Deutsch erschienen und immer wieder erzählt der 1980 in Kentucky geborene Joey Goebel darin von einsamen, von tieftraurigen Figuren. Sie wohnen in reizlosen Kleinstädten im mittleren Westen der USA und seine satirischen Beschreibungen dieser Provinztristesse machen Joey Goebel zu einem scharfsinnigen Kommentator seiner Gegenwart. Vor allem im deutschsprachigen Raum, in Frankreich und in Rumänien wächst seine Fangemeinde. Hier ist Joey Goebel beliebter als in seinem Heimatland, den USA, wo kein Verlag ihn besonders lange halten will. Diogenes veröffentlicht nun Joey Goebels erste Kurzgeschichtensammlung. Irgendwann wird es gut, lautet der Titel in Übersetzung und Kirsten Reimers hat ihn gelesen.
Anthony Dent ist ein schüchterner, einsamer Mann, Mitte 20. Täglich folgt er einem Ritual. Zu den 18 Uhr Nachrichten bereitet er zwei Gläser Bourbon mit Wasser vor. Eines für sich und eines für Olivia Abbott, die Moderatorin im Fernsehen. Erscheint sie auf dem Bildschirm, prostet er ihr zu und erzählt ihr von seinem Tag. Meist hat er dafür einen Zettel mit Stichworten vorbereitet. Eines Tages beschließt Anthony, die Moderatorin beim Sender abzupassen. Dort wirft sich ihm jedoch Carlyle, ein weiterer Stalker, in den Weg, um Anthony klarzumachen, dass er Olivia zuerst gesehen hätte und sie somit ihm gehöre. Wider Erwarten freunden sich die beiden Männer an. Nach einer Weile willigt Carlyle sogar ein, Anthony zu helfen, Kontakt zur Moderatorin aufzunehmen. Und tatsächlich, mit Carlyles Unterstützung, passt Anthony Olivia wie zufällig in einer Bar ab und kommt mit ihr ins Gespräch. Die beiden unterhalten sich so gut, dass ihm Olivia sogar ihre Telefonnummer gibt. Was wie eine Loser-Geschichte begann, steuert auf ein glückliches Ende zu. Das Wunder scheint wahr zu werden. Die unerreichbare und von allen umschwärmte Moderatorin entdeckt ihr Herz für den unscheinbaren Lagerarbeiter, bis Anthony aus übergroßer Naivität alles vergeigt. Anthony Dent wohnt, wie die anderen Figuren aus Joey Goebels Kurzgeschichtensammlung »Irgendwann wird es gut«, in der eher gesichtslosen Kleinstadt Moberly.
Moberly, Kentucky, lag am Ohio River im Westteil des Bundesstaates, eines auf ewig verarmten Staates, der in Sachen Gesundheit und Bildung landesweit zu den Schlusslichtern gehörte. Es war ein kleiner, freundlicher Ort und wahrscheinlich käme man zu dem Schluss, dass er sich kaum von anderen Orten unterschied. Beispielsweise fuhren genau wie anderswo die Leute auf Parkplätzen zu schnell und die meisten Eltern passten auf dem Spielplatz nicht ordentlich auf ihre Kinder auf. Und wie in den meisten amerikanischen Städten gab es keine Buchhandlung.
Zwei Hauptverkehrsstraßen, ein Walmart, der Fernsehsender. Viel mehr hat Moberly nicht zu bieten. Die jungen Leute der Stadt haben das dumpfe Gefühl, das Leben fände irgendwo anders statt. Die Rentner hingegen fühlen sich hier ganz wohl. Vielleicht haben sie aber auch nur resigniert. Die Personen, die Joey Goebel in den Mittelpunkt seiner Kurzgeschichten stellt, sind unglückliche Außenseiter. Sie fühlen sich isoliert und sehnen sich danach, mit jemandem sprechen zu können. Gern wären sie anders, selbstsicherer. Anthony Dent zum Beispiel würde ungeheuer gern lieben und zurückgeliebt werden. Er hat das Gefühl, geradezu überzufließen vor ungenutzter Liebe. Viele Figuren haben das Gefühl, dass eine Abmachung verletzt worden wäre. Besagt der amerikanische Traum nicht, dass belohnt wird, wer sich anstrengt, dass Glück, Erfolg und Zufriedenheit den Fleißigen winken? In Goebels Geschichten funktioniert diese Gleichung nicht. Im Gegenteil, wie Matt, ein geschiedener und von Gewissensbissen geplagter Vater, bemerkt, scheint es so, als würde Gott sagen, nö, nicht für dich. Irgendwann wird es gut, ist die erste Kurzgeschichtensammlung, die Joey Goebel veröffentlicht und sie unterscheidet sich deutlich von seinen vorherigen vier Romanen. Wie der Autor in einem Interview mit dem Schriftsteller Benedict Wells am Ende des Buches sagt, hat die Präsidentschaft Donald Trumps sein Schreiben verändert.
Meine Werke haben immer satirische Elemente enthalten, manchmal sehr viele. Das war einmal. Welchen Sinn hätte Satire, wenn das Leben an sich absurder ist als alles, was ich mir ausdenken könnte? Und das hat meine Entscheidung beeinflusst, diese Stories in einem viel realistischeren Stil zu schreiben als alles in meinen bisherigen Büchern. Diese Geschichten sind geerdet und plausibel, weil das Leben in den USA das nicht mehr ist.
Goebel, der selbst aus einer Kleinstadt in Kentucky stammt, vermeidet jegliches Klischee und nähert sich seinen Figuren mit viel Liebe und großer Zärtlichkeit. Sie mögen noch so skurril gezeichnet sein, zu keinem Zeitpunkt führt der Autor sie vor oder fällt ihnen in den Rücken. Die 10 Geschichten des Buches spielen Mitte der 90er Jahre über einen Zeitraum von vielleicht 2 Jahren. Sie sind über die Figuren miteinander verwoben, was aus »Irgendwann wird es gut« eine Art eigenwilligen Roman macht. Da ist zum Beispiel die Lehrerin Stephanie, die ihren Schülern in der letzten Stunde vor den Ferien anbietet, sie von Partys abzuholen, wenn sie zu viel getrunken haben. Damit will Stephanie vermeiden, dass einer ihrer Schüler wegen Trunkenheit am Steuer im Bezirksgefängnis landet, wie ihr Mann Dan. Dan, das zeigt eine andere Geschichte, leidet an einer tiefen, unheilbaren Traurigkeit und schreibt anonym hasserfüllte Briefe an den Radio-DJ Tuck. Und Tuck ist der Stiefsohn von Winston Herman, der sich vollständig aus dem Leben zurückgezogen hat und das Haus nicht mehr verlässt.
Seit er ein kleiner Junge war, fühlte Winston sich von anderen isoliert. Doch dieses Gefühl des Isoliertseins ging mit einem anderen Gefühl einher. Es war ein diffuses Gefühl der Sehnsucht nach etwas, ohne dass er wusste, wonach er sich sehnte. In kurzen Geistesblitzen, die rasch wieder in den Äther entschwanden, verortete er dieses Etwas im Inneren anderer Menschen. Doch andere Menschen hatten dafür gesorgt, dass er sich überhaupt erst isoliert fühlte. Sein Leben lang hatte er versucht, einen Ausweg aus diesem Dilemma zu finden.
So traurig die Geschichten auch sind, so einsam und depressiv die Figuren scheinen, letztlich haben Goebels Kurzgeschichten etwas Tröstliches. Denn oftmals finden seine Figuren eine Art Frieden mit sich. Manchen gelingt es sogar, aus ihrer Isolation auszubrechen. So reißt Winston ganz wortwörtlich die Mauern seines selbstgewählten Gefängnisses nieder, als er sich aus der Ferne verliebt. Es sind kleine, alltägliche Geschichten, die Goebel erzählt. Und doch passiert so viel Umwälzendes und tief Erschütterndes, dass es irgendwann tatsächlich gut wird oder zumindest werden könnte.
Kirsten Reimers über Joey Goebels Kurzgeschichtensammlung »Irgendwann wird es gut«. Sie wurde aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Hans M. Herzog und ist erschienen im Diogenes Verlag Zürich. 313 Seiten, 22 Euro. Und damit zu einem Buch, das alle Fans von Stephen King interessieren dürfte. Der US-amerikanische Schriftsteller Michael McDowell gilt noch als Geheimtipp im Horrorgenre. 1950 in Alabama geboren, veröffentlichte der Autor seine Romane vor allem in den 1980er Jahren und damit zu einer Zeit, in der Genreliteratur im günstigen Taschenbuchformat den amerikanischen Markt überschwemmte. Es waren jedoch McDowells Texte, die herausstachen und sich als stilbildend für die Horrorszene erwiesen. Einen Schriftsteller für die Ewigkeit nannte ihn etwa Stephen King. 10 Jahre nach Michael McDowells Tod hat nun der Festa Verlag seinen Roman The Elementals ins Deutsche übersetzt. Raphael Smarzoch stellt das Buch vor.
Am Anfang steht ein Ende. Marion Savage ist tot. Die Trauerfeier findet in einer kleinen Kirche im Bundesstaat Alabama statt. Familienangehörige haben sich versammelt, um sich von der Verstorbenen zu verabschieden. Die Beerdigung verläuft ohne große Komplikationen, bis ein bizarres Bestattungsritual das friedliche Ambiente der Kirche stört, in der eine Klimaanlage die unerbittliche Südstaatenhitze der Stadt Mobile bekämpft. Bereits hier wird deutlich, dass die kulturellen Gepflogenheiten dieser Gegend anders sind. Michael McDowell gelingt es, authentische Charaktere zu erschaffen, in denen nicht nur die politischen und gesellschaftlichen Dissonanzen der Südstaaten erfahrbar werden, sondern auch ihre gruselige Mythenwelt zwischen Geisterglauben und synkretistischen Religionspraktiken. In letzteren ist Odessa bewandert, die afroamerikanische Bedienstete im Hause Savage. Sie ist eine Schlüsselfigur des Romans, die in ihrer geheimnisvollen Schweigsamkeit mehr über das Jenseits zu wissen scheint, als sie zugeben möchte. Das Grab ihrer Patronin präpariert sie mit Objekten, um eine Rückkehr der Toten zu verhindern.
Wecker und Kalenderblatt sollen sie daran erinnern, dass sie gestorben ist. Die Tasse habe ich zerbrochen, um ihr damit zu sagen, dass sie tot ist. Die Schalen sollen ihr vom Wasser erzählen. Die Toten müssen ein Gewässer überqueren. Die Pillen sollen sie daran erinnern, wer sie war. Wenn die Toten zurückkommen, wissen sie nicht immer, wer sie gewesen sind.
Vor der Wiederkehr der toten Mutter fürchtet sich ihr Sohn Dorfin Savage. Ein herzensguter Mann, der sich bis zum bitteren Ende um die Sterbende kümmert, obwohl er von ihr stets abgelehnt wurde. Verheiratet ist er mit Leigh McCrae, deren Bruder Luca mit seiner 13-jährigen Tochter India von New York nach Mobile kommt, um der Verstorbenen zu gedenken. McDowell entwickelt auf den ersten Seiten des Romans ein kompliziertes Familiengeflecht aus Namen und Beziehungen, aus denen hervorgeht, dass die im Laufe der Geschichte auftretenden Spukereignisse als Ausdruck zwischenmenschlicher Spannungen gelesen werden können. Heimgesucht werden die Savages und McCrays nämlich nicht nur von maliziösen Geistern, sondern von ganz irdischen Dingen. Alkoholsucht, Selbstmord, Hass, Trennung und Liebesentzug, Pathologien, die ein Ventil im Paranormalen finden, das auf Belldame ausbricht, einem idyllischen Urlaubsort fern von urbanen Ballungszentren, direkt am Golf von Mexiko gelegen. Hier machen beide Familien seit Jahrzehnten Urlaub. Um sich von der Trauerfeier zu erholen, zieht es sie auch diesmal dorthin. Auf ihrer Fahrt nach Belldame beobachtet India Orte des Verfalls, lebensfeindliche Zonen.
Hin und wieder kamen sie an so etwas wie Häusern vorbei. Und egal, ob das Haus 5 oder 500 Jahre alt war, immer hing die Veranda durch. Das Holz an den Seiten war durch die Sonne angegriffen und der Schornstein neigte sich bedenklich zur Seite. Der Verfall war überall. Ebenso die offenkundige Abwesenheit alles Lebendigen.
Die Umgebung wird zum Vorboten einer drohenden Gefahr, die am Reiseziel wartet. McDowell beschreibt den Eintritt in die Gegenwelt des Paranormalen mit großer Präzision und einem Gespür für sich langsam aufbauende Spannungsbögen. Liegt doch der Horror jeder gelungenen Geistergeschichte in der Antizipation des Übernatürlichen, das mit behutsamer Grausamkeit in den Alltag eindringt. Dabei bedient sich McDowell typischer Stilelemente des Southern Gothic, einer Spielart des Gothic Novels, des sogenannten Schauerromans. Allerdings fehlen die genre-typischen Markenzeichen. Es gibt keinen Nebel und keine Kälte, kein einsames Gespensterschloss und keine Dunkelheit, die kahle Landschaften verschlingt. Stattdessen gleisende Hitze und eine unbarmherzige Südstaatensonne. Auf Belldame angekommen, beziehen die Savages und McCrays ihre Ferienhäuser. Im viktorianischen Baustil ragen die mehrstöckigen Bauten zum Himmel empor. Zwischen ihnen befindet sich ein drittes Haus, das scheinbar niemandem gehört und von einer großen Sanddüne langsam verschlungen wird. India, die zum ersten Mal Belldame besucht, bemerkt in ihrer kindlichen Neugierde schnell, dass etwas mit diesem dritten Haus nicht stimmt, das zum Ankerpunkt des Schreckens wird. Die Erwachsenen meiden es seit ihrer Kindheit und haben regelrecht Angst vor ihm. Etwas scheint dort zu leben, uralte Präsenzen, die Elementare.
Was da drin ist, kommt nicht aus deinem Kopf. Es muss sich nicht an Regeln halten und sich so benehmen, wie man es von Geistern erwartet. Was es tut, das tut's, um dich zu täuschen, um dich zu überlisten, was zu glauben, das nicht stimmt. Es hat nichts Wahres an sich. Was es letzte Woche getan hat, wird es heute nicht mehr tun. Wenn du da drin irgendwas siehst, dann war's gestern nicht da und wird auch morgen nicht da sein. Du stehst vor einer dieser Türen und glaubst, das, was dahinter ist. Aber da ist nichts. Es wartet oben auf dich, es wartet unten auf dich. Es steht hinter dir.
Michael McDowells Geister sind bösartig und den Menschen nicht wohlgesinnt. Sie lassen Blumen verwelken, manifestieren sich durch Schritte in Räumen, in denen eigentlich niemand ist, verrücken Möbel, drehen an Türknäufen oder zeigen sich an Fenstern, um im nächsten Augenblick wieder zu verschwinden. Ihr Auftreten ähnelt altbekannten Spukmustern. Wie so viele Geister lassen sie sich auch durch technische Medien dokumentieren. India gelingt es, sie mit der Fotokamera ihres Vaters einzufangen.
Etwas lehnte am Turm, an seinen verschatteten Schindeln. Es war die Silhouette einer abgemagerten Gestalt, kaum mehr als Haut und Knochen, die anscheinend versuchte, der Kameralinse zu entkommen, indem sie sich sehr nah an die Seite des Turms drückte.
Ungewöhnlich ist hingegen die Rolle des Sandes. Er wird zum paranormalen Schreckensträger, der eine Allegorie auf alles Unfruchtbare und Lebensfeindliche darstellt. Im Sand kann schließlich nichts gedeihen. Assoziationen an den Tod werden auch durch die Sanddüne hervorgerufen, die das dritte Haus erfasst. Langsam rieselt der Sand durch kleine Öffnungen in das Interieur des Geisterhauses. Man muss an eine Sanduhr denken, die ein beliebtes Vanitas-Motiv ist. Die feine Stofflichkeit des Sandes fungiert außerdem als Sinnbild für den schleichenden Horror des Romans und die Hinterhältigkeit der Geister.
Sie hatte den ganzen Morgen das Haus nicht verlassen. Wie war der Sand in ihre Ärmelaufschläge und Schuhe gelangt?
An dieser Stelle ahnt man bereits, dass der Sand auch ein Fortbewegungsmittel der todbringenden Geister ist. Es ist allerdings nur eine Ahnung, die niemals bestätigt wird. Genau das macht die Geschichte so eindrucksvoll. Über weite Strecken bleibt das Grauen diffus. Es ist nicht greifbar und wird lediglich angedeutet. Ein nuanciertes Spiel mit der menschlichen Wahrnehmung und ihrer Interaktion mit dem Paranormalen, das durch den Schreibstil McDowells noch verstärkt wird. Der US-amerikanische Autor verwendet stets eine leicht verständliche Sprache und erschafft dadurch eine packende Unmittelbarkeit. So wirken selbst die kleinsten gespenstischen Ruhestörungen furchteinflößend. Die Integration lokaler Dialekte in die Dialoge verstärkt die atmosphärische Dichte des Romans, funktioniert allerdings in der deutschen Übersetzung nur bedingt. Die Elementare ist ein unterhaltsamer Gespensterroman, der nur ein Problem hat. Sein actiongeladenes Ende. Liegt doch die Stärke von McDowells Erzählkraft in der Darstellung dessen, was nicht sichtbar ist und in den Schatten der grellen Südstaatensonne lauert.
Das sagt Raphael Zmarzoch über Michael McDowell, Die Elementare, aus dem Amerikanischen von Patrick Baumann und erschienen im Vesta Verlag Leipzig, 416 Seiten, 34,99 Euro. Ein ebenfalls immerhin etwas unheimliches Element taucht auf im Text von Birgit Birnbacher. Hier spuken keine Gespenster wie bei McDowell. Es ist ein rätselhafter Schrank, der eines Tages im Flur eines Mehrfamilienhauses steht. Damit nicht genug der seltsamen Besucher, die 36-jährige Ich-Erzählerin des Textes empfängt außerdem einen kafkaesken und namenlosen Beobachter. Er will sie für eine soziologische Langzeitstudie unter die Lupe nehmen.
Wegen des Schranks, der hier plötzlich herumsteht, sieht er den Müllsack in meiner Hand nicht und sofort bin ich enttarnt als eine, die hinter der Tür gewartet hat. Hier steht ein Schrank, stellt der Beobachter fest, ein höflicher Mensch. Aber nur um mir die Hand zu reichen, wird er jetzt nicht anfangen zu turnen. Auch ich strecke meine Hand nicht aus, wir schauen einander an. Blousonjacke, taubenblau, nassblau, die Nähte. Unter dem 4- oder 5-Tage-Bad hat er unreine Haut. Das Bad im Pensionszimmer wird schlecht beleuchtet sein. Ich stehe ein bisschen aufrechter als normal, merke, dass jetzt der Moment wäre, etwas Geschliffenes zu sagen, sage aber nur, stimmt. Dann nicken wir dankbar das hüfthohe Möbelstück an und tun so, als wäre nicht ohnehin klar, dass es mir nicht gehört. Kirschholz wahrscheinlich, geschwungene Füßchen, 2 Türen, eine Oberfläche, die man sicher spezial behandeln muss. Der Schrank ist die möbelgewordene Operndiva, steht da und zieht kein Stück weit den Bauch ein. Jeder, der jetzt noch rein oder raus will, muss sich an ihm vorbeischieben, seitwärts. Ein kleiner Tanz.
Mit ihrer Erzählung »Der Schrank«, gerade gelesen von der Autorin selbst, gewann die Österreicherin Birgit Birnbacher Ende Juni den Ingeborg-Bachmann-Preis. Einen Mitschnitt ihrer Lesung in Klagenfurt hören Sie in voller Länge heute Abend in der Lesezeit hier im Deutschlandfunk ab 20.30 Uhr. Weiterer Lesestoff von der 1985 geborenen Autorin und Soziologin Birgit Birnbacher ist übrigens bereits angekündigt. Ihr 2. Roman erscheint im März 2020 im Zschollnay Verlag. Darin wird der 22-jährige Arthur aus der Haft entlassen und versucht, wieder in der Gesellschaft Fuß zu fassen, teilweise anscheinend mit recht unkonventionellen Methoden. Ich an meiner Seite, so der Titel, beruht auf einer wahren Lebensgeschichte. Und das war's vom Büchermarkt für heute. Nachhören können Sie die Beiträge aus dieser Sendung wie immer in unserer DLF-Audiothek-App. In allen gängigen App-Stores können Sie die DLF-Audiothek-App kostenlos herunterladen. Nach den Nachrichten folgen hier im Programm die Kollegen von Forschung aktuell, dann unter anderem mit neuer Hoffnung im Kampf gegen Ebola. 2 experimentelle Medikamente haben sich als hochwirksam erwiesen und ob das nun den Durchbruch bedeutet, das weiß gleich Antreuning. Für den Büchermarkt verabschiedet sich damit Miriam C.